Ja, ich habe das letzte Mal über Tschernobyl begonnen zu erzählen. Ich weiß jetzt nicht, da waren Sie bei. Sie waren da, glaube ich, aber Sie nicht. Ja, naja, da gibt es jetzt ein bisschen Wiederholung vielleicht. Ich kann Folgendes vielleicht erzählen. Das war der. Also der Unfall hat sich am 26. August 86, April 86 ereignet. Und kurze Zeit später, das war so gegen den 1. Mai, also vor 40 Jahren genau, hat man in Wien was gemerkt. Da hat mir ein Kollege angerufen und hat gesagt, schau, horch einmal das. Geigerzähler, tück, 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 tück. Und jetzt meine Fußsohlen, meine Schuhsohlen. Ja, daraufhin bin ich auch gleich ins Institut gefahren und habe mir meine Strahlenmessgeräte geholt und habe ihm wirklich gemerkt, da ist was los. Habe dann vorm Haus den Asphaltweg abgespritzt, dass ich das nicht in die Wohnung trage und habe auch eine Wischprobe gemacht auf einer Windschutzscheibe. Es hat so ganz schwach geregnet gehabt und da ist natürlich Radioaktivität runtergewaschen worden und auf der Windschutzscheibe halt so ein bisschen eingetrocknet und Wischprobe mit einem Filterpapier fährt man da drüber. So, und wenn man das auf den Geigerzähler gehalten hat, ist das wirklich gewaltig gewesen. Naja, und so hat es angefangen. Aber ich erzähle jetzt sozusagen im Zusammenhang mit den Dias. In Tschernobyl war es natürlich so, da hat es da war ein vorgeschriebener Versuch, der zum Ziel gehabt hat, festzustellen, wie lange die kinetische Energie der Turbine, wenn man sozusagen den Dampf wegnimmt, wenn der Reaktor abgeschaltet wird, wie lange der Schwung, die kinetische Energie der Turbine noch zur Stromerzeugung ausreicht, weil das ist wichtig, weil die Notstromdieseln, die brauchen immer ein paar Minuten, bis sie voll auf Leistung sind oder angestartet sind. Und das ist auch deswegen natürlich wichtig, weil ein Atomkraftwerk ja ständig Energie zum Kühlen braucht, um die Pumpen, den Kühlwasserkreislauf in Gang zu halten, weil auch nach dem Abschalten eines Reaktors die Radioaktivität der Spaltprodukte noch ungefähr 6% der Vollleistung bringt. Also es geht die Hitzeerzeugung nicht sofort auf Null zurück, sondern auf einige Prozent und das ist noch sehr viel. Und wenn da nicht gekühlt wird, überhitzt sich das Ganze und kann der Kernbrennstoff schmelzen. Ja, aber wie gesagt, es ist da ganz anderes passiert. Es war in dem Fall eine Eigenheit des speziellen Reaktortyps, und zwar ist das ein graphitmoderierter Sideröhrenreaktor. Die Spaltneutronen, wenn ein Atomkern gespalten wird, die haben eine hohe Energie und lösen dann weitere Spaltungen aus. Also das ist die sogenannte Kettenreaktion. Nicht? Es wird ein Atomkern, ein Uran-235-Kern gespalten und da kommen zwei, drei Neutronen raus. Wenn das eine kleine Menge ist von Uran, dann verlieren sich die irgendwo und es entsteht keine Kettenreaktion. Wenn aber diese Neutronen abgebremst werden auf thermische Energie, dann haben sie eine bessere Spaltwirkung. Und es muss eine gewisse Mindestmenge von Uran da sein. Und Zum Moderieren, also zum Abbremsen der Neutronen, verwendet man entweder schweres Wasser, also D2O, Deuteriumoxid, das aber natürlich sehr teuer ist. Da gibt es Reaktortypen, die das verwenden. Die können mit ganz gering angereicherten Uran arbeiten, mit Natururan. Also da braucht man keine Urananreicherung. Aber eine andere Moderation, ja, und die meisten Reaktoren, die es gibt, sind sogenannte Leichtwasserreaktoren. Da wird mit normalem Wasser, werden die Neutronen abgebremst, moderiert sozusagen. Und dann gibt es eben einen Moderator, das ist Graphit. Und das war auch der erste Reaktor im Rahmen des amerikanischen Manhattan Projects, wo man die Atombomben gebaut hat. Da hat der Enrico Fermi, ein italienischstämmiger Physiker, hat da mit Graphitziegeln sozusagen einen Reaktor aufgebaut und hat nachgewiesen, dass es so eine kontrollierte Kettenreaktion geben kann. Und dieser russische Reaktortyp, der RBMK-Reaktor, der besteht aus einem riesigen Graphitblock, der Löcher hat, Bohrungen hat, in denen stecken dann Röhren mit dem Brennstoff und die sind auch dann gekühlt und die können sozusagen getrennt, kann da der Brennstoff ausgetauscht werden. Interessant ist, dass man bei diesem von diesem Reaktor in der deutschen Fachzeitschrift Atomwirtschaft, Atomtechnik noch knapp vor dem Unfall lesen konnte, dass das ein besonders sicherer Reaktortyp ist. Weil er nämlich nicht eine so hohe Energiedichte hat. Also wenn in einem Leichtwasserreaktor die Brennelemente so ziemlich eng beisammen sind, dann ist das Ganze ein bisschen heikler, als wenn das verteilt ist. Aber dieser Reaktortyp hat eine Eigenheit gehabt, die zwar die Konstrukteure wussten, aber nicht das Bedienungspersonal, dass nämlich, wenn es zu einer Überhitzung kommt und in dieser Röhre, wo das Brennelement ist, aber auch das Kühlwasser durchfließt, wenn es da zur Überhitzung kommt und es entstehen Dampfblasen, dann nimmt die also die Kernspaltung zu, dann wird es sozusagen noch heißer, ist eine positive Rückkopplung. Also wenn es eine Überhitzung gibt, dann ist es anders als bei einem Leichtwasserreaktor, da entstehen Dampfblasen. Beim Leichtwasserreaktor, wenn es überhitzt wird, Dampfblasen. Und im Dampf werden die Neutronen nicht so gut moderiert wie im Wasser, weil da eben die Dichte geringer ist. Und es bremst sich automatisch die Kettenreaktion ein. Und beim graphitmoderierten Reaktor gibt es eben diesen sogenannten positiven Void-Effekt. Also wenn es eine Überhitzung gibt, dann kann sich das noch beschleunigen. Und die Operatoren damals, die haben diesen Versuch machen müssen, den Reaktor ganz runterfahren und dann eben abschalten. Aber sie haben da sich ein bisschen vertan und hätten jetzt den Reaktor ganz abschalten müssen. Und wenn man das macht, dann braucht man lange Zeit, bis man ihn wieder hochfahren kann. Das hängt mit bestimmten Spaltprodukten zusammen. Und das wollten sie aber vermeiden, dass sie jetzt da stehen als die, die den Versuch verbockt haben und haben mehr als der Vorschrift entspricht, Bremsstäbe herausgezogen, also Stäbe, die Neutronen schlucken. Da war eben eine gewisse Mindestzahl vorgeschrieben und die Leute waren aber sehr gut und erfahren und haben gesagt, ja, das haben wir immer schon gemacht und haben noch mehr Brennstäbe rausgezogen, um den Reaktor wiederum hochfahren zu können. Und der ist dann plötzlich hochgefahren und sie haben eine Schnellabschaltung gemacht und dabei ist er explodiert. Das hat dann auch wieder einen speziellen Grund, aber auf den möchte ich jetzt nicht eingehen, warum das so war. Wenn Sie es interessiert, kann man das noch nachtragen. Jedenfalls ist der Reaktor explodiert. Dieser Graphitkern hat zu brennen begonnen und da ist natürlich eine Feuersäule hinaufgestiegen. Und wichtig ist eben zu bemerken, dass bei diesem Komplex Tschernobyl in knapper Distanz, so 2 Kilometer, war die Stadt Pripyat weiß jetzt nicht, wie viel tausend Einwohnern, wo die Mannschaften tätig gewohnt haben und auch sozusagen das Bau, die Bauarbeiter, weil es waren dort 4 Blöcke in Betrieb und man hat noch den Block 5 und 6 bauen wollen. Und jetzt hat der Reaktor dort gebrannt. Man hat nicht genau gewusst, was eigentlich passiert ist. Die Feuerwehr war völlig überfordert. Und es ist natürlich die Meldung gegangen an die übergeordneten Instanzen, dass es da einen Unfall, eine Havarie gibt. Aber von oberster Stelle, der stellvertretende Ministerpräsident Tscherbina, hat verfügt, das muss so rasch wie möglich repariert werden. Und hat natürlich keine Ahnung gehabt, wie es da ausschaut. Und das war auch der Grund, warum man die Stadt Pripyat nicht sofort evakuiert hat. Die Leute sind dort noch 1,5 Tage im Freien spazieren gegangen, während der Reaktor gebrannt hat und da enorm viel an Radioaktivität hinausgeblasen worden ist. Man hat dann Hubschrauber eingesetzt. Die haben verschiedene Materialien abgeworfen, die Kernspaltung einbremsen sollen. Und die sind da natürlich in diesen intensiven, also um da was hineinwerfen zu können, muss man natürlich genau drüber sein. Und da muss man sich vorstellen, was das für Strahlendosen waren, diese Hubschrauberpiloten, die sind alle nach einigen Tagen und Wochen gestorben. Das waren die ersten Opfer, auch Feuerwehrleute. Und ja, und eben etwas später gab es dann einen militärischen Einsatz. Das ist das Bild, das Sie hier sehen. Und auf dem Bild der dritte von rechts mit dem weißen Kapperl. Der erste von rechts ist der Große mit dem weißen Anzug, aber der dritte ist Julian Drejew. Und den haben wir kennengelernt, anlässlich einer Tschernobyl-Tour. Es haben ja viele russische und ukrainische Leute, also der Reaktor ist ja in der Ukraine, aber damals war natürlich noch Sowjetunion. Und dieser Julian Drejew war dabei bei einer Gruppe von Leuten, die sozusagen Touren gemacht haben durch Europa und für Hilfe für Tschernobyl-Kinder und so weiter geworben haben. Und da haben wir den Julian Drejew kennengelernt als einen unheimlich erfahrenen, kenntnisreichen Mann, der da voll dabei war bei diesen sogenannten Liquidationsaktivitäten. Und mein Freund Bernd Lötsch hat ihn eingeladen. Wir waren damals im Institut für Umweltwissenschaften und Naturschutz tätig und haben den Juli gefragt, ob er nach Wien kommen würde zu einem Projekt. Ja, dann wurde er eingeladen und ist dann, das Ziel war, dass er mit mir gemeinsam sozusagen diese Erfahrungen bespricht und dass man versucht, die Erfahrungen, die damals gemacht worden sind, sozusagen nutzbar zu machen. Und wir haben, ja, und der Juli hat ja gesagt, ist gekommen und ist dann da geblieben.
Von der Schwiegersammlung, von der Schwiegersammlung, von der Schwiegersammlung, Das ließ sich ja nicht jemanden einfach so aushelfen, vor allem jemanden, der was
Naja,
weiß.
er ist von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften eingeladen worden. Na, und das war dann schon immer Sowjetunion. Das war dann schon im Jahr 92. Ja, also da war die Sowjetunion schon Ade. Sonst wäre es sicher nicht gegangen. Da hast du völlig recht. Ja, und was wollte ich jetzt sagen? Ja, und das habe ich schon das letzte Mal erzählt, aber das ist schon eine Geschichte, die immer die wert ist, vielleicht nur mal erzählt zu werden. Der Julian Andrejew hat unglaubliche Erfahrungen gemacht dort. Und er war der auch dann die Liquidatoren aufs Dach schicken musste. Ja, das sind diese Leute, die mit einer sehr improvisierten Ausrüstung aufs Dach geschickt wurden und den Schrott in das Explosionsloch hineingeschaufelt haben. Und wir waren, also ein Teil des Projekts mit Julian Andrejew war eben auch, dass wir an der österreichischen ABC-Abwehrschule des Bundesheers tätig waren, und dort hat Juli berichtet über die Erfahrungen. Und da hat ein Oberst etwas von oben herab ihm gesagt: Mein Gott, das ist ja verantwortungslos, die Leute so raufzuschicken. Nicht einmal Strahlenschutzanzüge haben sie gehabt. Was ist ein Strahlenschutzanzug? Ja, das ist so ein Overall mit geschlossen überall, ein Helm, Atemgerät, dass man eben keine radioaktiven Staub einatmen kann. Und so ein Anzug schützt gegen Kontamination. Kontamination ist sozusagen die Verunreinigung mit radioaktiven Stoffen. Und das verhindert er. Aber man sieht wenig, hat einen geringen Blickwinkel und ist sehr schwerfällig. Und der Juli hat eben auf diesen Vorwurf, ja nicht einmal Strahlenschutzanzüge haben die Leute bekommen, nur gesagt, ja, die haben wir gehabt, die Anzüge, aber die waren unbrauchbar in dieser Situation, weil auf dem Dach sind Fragmente von Brennelementen, das sind eben diese Rohrbündeln mit dem Brennstoff in Tablettenform in diesen Röhren drin. Das ist zerplatzt gewesen, das sind Fragmente von Brennelementen und Kernbrennstoff ist dort auch noch herumgelegen teilweise. Und da war es erforderlich, einen schnellen Sprung machen zu können, damit man nicht auf so eine irre strahlende Teilchen draufsteigt. Und da hat man eben die Leute anders ausgerüstet. Die mussten da sehr schnell agieren. Mit so einem Strahlenschutzanzug ist man schwerfällig. Aber die haben laufen können, die sind da schnell hin und haben da ein paar Schaufeln reingehauen und sind wieder zurück. Aber wie gesagt, das war eine schreckliche Sache. Aber ich habe auch noch erzählt, das letzte Mal, der Juli hat ja, bevor er die Leute raufgeschickt hat, hat er selber das inspiziert. Also er hat eine wackelige Leiter hinaufgeklettert auf das Dach und hat da gesehen, was da los ist. Und hat Proben nehmen wollen, hat aber gemerkt, auf diesem bitumen Dach, das durch die Hitze teilweise geschmolzen war, ist auf seinen Stiefelsohlen eine Menge schon drauf gepickt, was stark radioaktiv war. Und als er dann rasch wieder runtergeklettert und hat die Stiefel an einem 5 Meter langen Strick hinter sich nachgezogen, damit er seine Füße nicht ruiniert. Und jedenfalls hat der Juli eben auch erzählt, es war ja ein militärischer Einsatz, er ist dorthin kommandiert worden. Also das war noch zur Zeit der Sowjetunion. Und er ist dorthin kommandiert worden und da gibt es natürlich keinen Widerspruch für einen Major im Dienst. Und sie sind dort angekommen und haben die Strahlen, ja, und vielleicht auch noch am Anfang hat man gar nicht die Strahlenbelastung oder den Strahlenpegel messen können. weil alle Messinstrumente viel zu empfindlich waren. Das ist alles gleich bis zum Anschlag gegangen. Man hat dann erst Messgeräte angefordert, die für den Atomkrieg bestimmt waren, für sehr hohe Strahlenintensitäten. Jedenfalls ist der eine Strahlenschützer, der mit bei dem Kommando war, mit dem Juli nach Tschernobyl angekommen ist, der hat nach der ersten Messung ist der sofort desertiert. Also der Strahlenschützer ist sofort geflüchtet. Ja, also da hat sich Ungeheures getan. Ich könnte da lange, lange Geschichten erzählen. Das ist der Elefantenfuß, weil in diesem Reaktor der Graphitkern ist ja zu einem großen Teil verbrannt und das, was man da reingeschmissen hat, ist geschmolzen und dort, wo früher eben der Reaktorkern war, ist ein leerer Raum gewesen mit dieser erstarrten Schmelze, die man Elefantenfuß genannt hat. Und da hat man dann später Proben genommen. Und dann hat man den Sarkophag gebaut, weil man eben gemeint hat, diese Strahlung, die muss sozusagen jetzt abgesichert werden. Dieser Sarkophag, da kann man auch Menge dazu erzählen. Mittlerweile ist ja um teures Geld eine neue Konstruktion drüber gebaut worden, aber da sind sich Fachleute einig, dass das unnötig war, weil das meiste ist eh herausgeschleudert worden durch die Explosion. Und die Gefahr, dass da irgendwas Arges noch passiert, ist klein, weil wenn da irgendwas zusammenstürzt, ja, da gibt es vielleicht rundherum ein bisschen was, aber weniger als eh schon vorher rausgekommen ist. Und etwas, was Juli eben auch erzählt hat, die bessere Lösung wäre natürlich gewesen, dass man sagt, man stellt jetzt die Arbeit in diesem Komplex überhaupt ein. Also, dass der Reaktor 1 und 2 war in Betrieb. Man hätte die auch außer Betrieb nehmen können. Dann wäre die Geschichte relativ einfach gewesen. Aber man wollte die anderen Blöcke weiter betreiben noch. Und daher hat man sehr überstürzt Maßnahmen ergriffen und statt dass man einfach wartet und Methoden entwickelt, wo man die hochradioaktiven Fragmente einsammeln kann, ist man einfach mit Planierraupen über das Ganze drüber gefahren und hat die oberflächliche, ganz stark radioaktiv verseuchte Schicht halt ein bisschen eingebuddelt, statt dass man die höchst radioaktiven Stücke herausgesammelt hätte. Also, wenn man sich mehr Zeit gelassen hätte, hätte man viel vernünftiger arbeiten können. Aber es war eben einfach der Befehl, so rasch wie möglich diesen Reaktorkomplex wieder in Betrieb nehmen zu können. Und dazu war es dann eben erforderlich, auch zu dekontaminieren. Man muss sich ja vorstellen, diese Lüftungsanlagen, wo in diesen Komplex eben Frischluft zugeführt wird über Filter und so weiter. Da waren diese Filter natürlich und diese Luftschächte waren auch radioaktiv verseucht und mussten gesäubert werden. Und etwas, was mich eben auch sehr beeindruckt hat, Juri Andrejew war ein Spezialist natürlich in der sogenannten Dekontamination, wo man radioaktiv verunreinigte Flächen wiederum strahlenfrei macht oder zum Teil strahlenfrei macht. Und da hat er mir eben Folgendes erzählt, er hat gesagt, schau, stell dir vor, du schüttest irgendwo Tinte drüber und dann säuberst du so lang, bis du keine Spur mehr von Tinte siehst. Dann ist einigermaßen dekontaminiert. Und dann hat er mir seine Armbanduhr gezeigt, die er bei einer Regatta gewonnen hat, auf die er sehr stolz war. Und er hat gesagt, mit dieser Armbanduhr, da hat er 6 Stunden dran dekontaminiert. Also bis aus allen Spalten rinnen die Radioaktivität draußen war. Und jetzt folgende Geschichte, die ich auch, glaube ich, schon erzählt habe. Wir haben ja dann nach Tschernobyl auch immer wieder Veranstaltungen gemacht, so mit dem Szenario, was passiert, wenn in einem Atomkraftwerk in einem Nachbarland, ob das jetzt Temelin oder Mochovce ist, so ein vergleichbarer Unfall ist und da kommt eine radioaktive Wolke heraus und es regnet gerade und man kommt in diese Wolke rein, also in diesen Regen rein, der diese Wolke ausgewaschen hat. Was kann man da machen? Naja, der österreichische Zivilschutz hat gesagt, kein Problem, nicht? Wenn Sie da mit Ihrem Hund in diesen Regen kommen, dann gehen Sie mit ihm unter die Dusche und die Geschichte ist erledigt, nicht? Aber jetzt stellen Sie sich vor, also die eine Frau, ihr Name war Marschalek, die hat da beim Zivilschutz eben angefragt und da haben sie gesagt, ja, gehen Sie unter die Dusche, das ist kein Problem, nicht, wenn Sie mit den radioaktiven Regen kommen. Aber diese gute Frau hat kein herziges kleines Hunderl, sondern einen Bernhardiner. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie schütten einen Kübel Tinte über einen Bernhardiner. Und dann gehen sie unter die Dusche mit ihm und kommen heraus. Ja, man sagt, na Moment, also die Haare, die sind alle noch dunkel. Den muss ich einmal rasieren, den Bernhardiner. Ja, die Haut ist auch noch nicht ganz sauber, da muss ich mit Bindstein jetzt drüber gehen. Ja, jetzt schauen wir uns die Krallen an, die Pfoten an. Ja, das ist nicht dekontaminierbar. Was mache ich mit den Ohren, mit den Augen, mit den Wimpern und so weiter? Ja, so ein Tier oder ein Mensch, der so verseucht ist, schütten sie sich Tinte drüber und dann gehen sie nur unter die Dusche. Also das funktioniert nicht. Also, und da hat eben Juli hat viele solche Dinge eben auch berichtet. Man hat enorm viel gelernt. Die ersten Fahrzeuge, die im Einsatz waren, die waren nach kurzer Zeit unbrauchbar, weil die Zuluft durch den ist eben eingesaugt worden und dann war im Motoröl und so weiter, die waren in kurzer Zeit, waren die Fahrzeuge so radioaktiv verseucht, dass man es nicht mehr benutzen konnte. Da mussten eigene Luftfilter konstruiert und gebaut werden. Und es waren eine ganze Menge von Dingen, die man improvisiert hat, ausprobiert hat, die sich bewährt oder nicht bewährt haben. Und da war eben die Idee eben auch von Juli Andrejew, es hat ja auch Besuche gegeben in Tschernobyl von der Internationalen Atomenergieorganisation. Damals war, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der Präsident, die sitzt ja in Wien, die IAEA, und da hat der Juli dem gesagt, es wäre doch sehr wichtig, dass die Erfahrungen, die man da in Tschernobyl gemacht hat bei diesem Unfall, dass die nicht wieder vergessen werden und verloren gehen, sondern dass die IAEA eine spezielle Katastropheneinsatzgruppe auf die Beine stellt, die aus den Erfahrungen von Tschernobyl gelernt hat. Ja, wurde eben gesagt, das ist ein sehr interessanter Vorschlag. Aber man hat das natürlich nie gemacht, weil man immer erklären wollte, ja, das, was in Tschernobyl passiert ist, das kann ja eh bei uns nicht passieren, weil das ein ganz anderer Reaktortyp ist, also vergessen wir das. Ne? Nach Fukushima hat man dann eben auch gesagt, zum Beispiel in Tschechien, ja, das hat für Temelin überhaupt keine Relevanz, dieser Unfall, weil bei uns gibt es keinen Tsunami. Ne? Also man hat immer wieder Ausreden. Ja, das Innere des Sarkophags schaut so aus, da hat man mit Kunststoffemulsionen hat man das Ganze ausgespritzt, dass man sozusagen den Staub, den radioaktiven, dass man das bindet dort. Nicht? Also wenn der Sarkophag zusammengestürzt wäre, wäre nicht gar so viel passiert. Die Stadt Pripyat, die war vereinsamt. Und ist dann auch professionell ausgeplündert worden. Da hat es auch Leute geben, die höchst erfinderisch waren, die an irgendeinem toten Winkel mit einem LKW angerückt sind. Dann sind sie eingebrochen, haben dann noch Zwischenwände durchbrochen und haben sozusagen einen ganzen Block ausgeräumt. Die Innenreinrichtung und Geräte, Fernseh, Audio, Fotosachen und so weiter. Weil eben, das habe ich auch das letzte Mal natürlich erzählt, die Evakuierung so gelaufen ist, verspätet, mit 1,5 Tagen Verspätung. Aber da sind die Stadtbusse von Kiew vorgefahren und man hat den Leuten gesagt, so einsteigen, nehmt euch nur das Notwendigste mit, für ein paar Tage wird es dauern, aber dann kommt sie wieder zurück und die Leute sind halt mit einem kleinen Koffer eingestiegen. Haustiere hat man nicht mitnehmen dürfen. Man hat halt dem Hund oder der Katze ein bisschen Futter und Wasser hingestellt. Man kommt ja eh bald wieder zurück, ist aber nicht mehr zurückgekommen. Und da hat es dann natürlich von Ohrenzeugen berichtet, heulen und allerhand Wehlaute von verschmachtenden Tieren gegeben in der Stadt. So ist die Wolke über Europa gezogen. Und dort, wo es halt gerade geregnet hat, war dann auch natürlich der Boden radioaktiv verseucht. Da hat es das heruntergeregnet. Und man sieht eben, dass manche Gebiete in der Nähe nicht stark verseucht waren und manche aber in größerer Entfernung, wo es gerade geregnet hat, wann die Wolke drüber gezogen ist, die waren stärker belastet. Und auch in Österreich sieht man ja sehr schön, sind da hohe Belastungen gewesen. Und zwar hängt es natürlich damit zusammen mit den Alpen, ne? Egal von welcher Seite die Windströmungen kommen. Sie steigen auf, kondensieren und es regnet. Also das ist der Grund, warum Österreich da durchaus zu den gefährdeten Ländern zählt. Weißrussland, Ukraine war stark. Und damals habe ich mich auch ja, also irgendwie empört. Da war im internationalen Fernsehen ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation, der hat gesagt, ja, also es ist großräumig also eine radioaktive Belastung, aber weit unter der Gefährlichkeitsgrenze. Und da muss man jetzt natürlich sagen, was meint man da damit, ne? Und was ist gefährlich? Ich habe ja das letzte Mal schon erzählt, dass jede Strahlung, auch die geringste, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Folgeschäden, also Langzeitfolgen hat. Und bei hohen Strahlendosen, wo also, man muss ja die ionisierende Strahlung kann man sehr gut vergleichen mit einem Hagel winziger Geschosse und jedes dieser winzigen Geschosse, also ein schnelles Elektron zum Beispiel oder ein Alpha-Teilchen oder ein Gamma-Quant, der durch eine Zelle durchgeht, erzeugt eine Ionisationsspur. So ein schnelles Elektron hat so viel Energie, dass es tausende Molekularbindungen sprengen kann. Und jetzt ist völlig klar, wenn das durch einen Zellkern durchgeht, dass es da eine ganze Menge chemischer Veränderungen gibt. Schon im Wasser, das Wasser, da gibt es dann Peroxid, Radikale, und so weiter, die dann ihrerseits wieder Biomoleküle verhindern können. Und jetzt kann natürlich in der genetischen Substanz eine Veränderung passieren. Es können auch Chromosomenbrüche erzeugt werden. Und das bedeutet dann, dass eine Zelle zwar noch weiter leben kann, also eine Körperzelle zum Beispiel, aber teilungsunfähig wird. Also bei der Zellteilung sterben dann die Tochterzellen ab, weil die Verteilung der Chromosomen nicht mehr so funktioniert, weil es da Bruchstücke gibt und eben Stückverlust. Und da gibt es frühe Versuche auch, dass man zum Beispiel Molchlarven, die so einen langen Schwanz haben, hat man das Schwanzspitzel abgeschnitten, die haben ein tolles Regenerationsvermögen, das regeneriert sich wieder. Wenn ich aber vorher bestäubt habe, stäubt und schneide Schwanzspitzel ab, dann regeneriert es nicht, weil die Zellen ihre Teilungsfähigkeit verloren haben. Und jetzt, wenn niedrige Strahlendosen vorhanden sind, da sterben zwar viele Zellen ab und da werden teilungsunfähig, aber das wirkt sich auf den Gesamtorganismus nicht aus. Höchstens eben, dass eine geschädigte Zelle, die sich noch teilen kann, die eben eine Punktmutation erlitten hat, dass die, wenn es eine Keimzelle ist, den Schaden auf alle Tochterzellen vererbt. Man merkt kurzfristig nichts. Aber bei sehr hohen Strahlendosen, wie es dort der Fall war, bei den Feuerwehrleuten, bei den Hubschrauberpiloten und bei anderen, auch bei den Liquidatoren natürlich, da sind dann so viele Zellen geschädigt und teilungsunfähig geworden, dass es zu Organversagen kommt. Also zum Beispiel ein wichtiges Organ ist die Darmschleimhaut. Und wenn die einmal sozusagen so weit geschädigt ist, dass sie dann tritt der Tod nach ein paar Tagen ein mit sehr unerfreulichen Begleiterscheinungen, blutiger Durchfall, blutiges Erbrechen und so weiter. Also das sind akute Strahlenwirkungen, die darauf zurückgehen, dass eben sehr, sehr viele Zellen geschädigt werden. Wenn die Strahlenbelastung gering, also und wenn die wenn was geringer ist, dann kann sich der Darm erholen, aber das Knochenmark ist so geschädigt, dass die Nachproduktion von roten Blutkörperchen unzureichend ist. Und dann stirbt der Bestrahlte nach ein paar Wochen. Und wenn aber die Dosis noch geringer ist, so ungefähr 5 Sievert, dann erkennt man kaum mehr irgendwelche Symptome. Also vielleicht noch Hautrötung, möglicherweise Haarausfall, aber das regeneriert sich alles. Bei etwas noch geringeren Dosen merkt man, also gibt es keine akuten erkennbaren Strahlenschäden. Aber je höher dann die Dosis ist, umso mehr Zellen fallen aus. Ja, in Österreich hat es natürlich auch große Unterschiede gegeben. Weideverbot im Grünland ist verhängt worden. Vernichtung von Lebensmitteln. Dann hat man gesagt, Kinder sollen nicht in Sandkisten spielen. Und das haben wir dann gehabt. Ich kann mich noch gut erinnern an diese frühen Sachen. Da ist ja viel diskutiert worden und viele haben sich nicht so wirklich ausgekannt. Und da hat man auch einen strahlenden Mediziner als großen Experten immer wieder befragt. Und Der hat zum Beispiel gesagt, ja, also diese frühen starken Verseuchungen, die sind auf radioaktives Jod, auf Jod 131 zurückzuführen gewesen. Ich habe damals mich hingesetzt und ausgerechnet, wie groß die Menge war von Jod 131, die über Österreich runtergeregnet ist. Und das war im Grammbereich, aber hat diese Verseuchung gemacht, aufgrund derer man ein Weideverbot gemacht hat. Und damals hat eben dieser Professor gesagt, ja, also zum Beispiel, wenn man Gemüse jetzt, das jetzt unbrauchbar ist, weil es zu radioaktiv ist, das brauche ich nur im Kühlschrank lagern, weil dieses Jod hat, das Jod 131 hat eine Halbwertszeit von 6 Tagen. Also in 6 Tagen ist nur mehr halb so viel, in 12 Tagen ein Viertel und so weiter. Also das brauche ich nur ein bisschen aufheben und dann kann ich es verwenden. Aber der gute Mann hat vergessen, dass da auch Cäsium 137 mit dabei ist und das hat 30 Jahre Halbwertszeit. Also es hat sich diese kurzfristige Lagerung, die ist sozusagen nicht hilfreich gewesen. Und jetzt war natürlich klar, das war im Frühjahr, so um diese Zeit herum, nicht, wo alles grünt und blüht. Und da war natürlich die Oberfläche von Blättern und Nadeln im Wald und so weiter, das war radioaktiv, weil eben diese Strukturen kämen aus der Luft Aerosole aus und so weiter. Und es mussten Lebensmittel vernichtet werden. Und dabei hat sich auch ein Dilemma gezeigt, wie informiere ich die Öffentlichkeit? Die Menschen sind ja verschieden. Es gibt Leute, die sind ziemlich dickfällig sozusagen jemand, der ein Kettenraucher ist und nicht auf gesunde Ernährung achtet, von dem kann man nicht verlangen, dass er jetzt auf einmal ganz strikte Maßnahmen mitmacht, die ihm ein bisschen das Krankheitsrisiko verringern, weil der begeht eh Selbstmord mit Messer und Gabel und so weiter. Und wenn ich so dickfällige Leute problembewusst machen will, dann werden sensible, ängstliche Typen schon in Panikmodus versetzt. Also das ist eine ganz klare Geschichte. Ich habe das auch eben erlebt. Ich habe ja im Laufe der Diskussionen um Zwentendorf öfter Gelegenheit gehabt, im Club 2 auch eingeladen zu werden und dort mit den Betreibern zu diskutieren. Und ich habe sozusagen einen gewissen Bekanntheitsgrad als Kritiker der Atomenergie gehabt. Und daher bin ich in dieser Krisenzeit ständig gefragt worden. Also da hat bei uns im Institut ununterbrochen das Telefon geläutet und die Sekretärin hat mir immer wieder Nummern hingelegt, die ich rückrufen soll von dem Ministerium oder dort oder da. Und ich bin von morgen bis in den späten Abend bin ich vom Telefon nicht weggekommen damals. Und da bin ich auch mit einem kenntnisreichen Arzt, mit dem Dr. Sator, der auch sozusagen das Vertrauen der Öffentlichkeit gewonnen hat, bin ich eingeladen worden zu einer Veranstaltung, wo wir am Podium gesessen sind und aus dem Publikum sind Fragen gekommen. Fragen, die ich auch am Telefon ständig gehört habe. Also zum Beispiel, also ich habe einen Schrebergarten und ich habe Enkelkinder, die kriegen von mir also Biogemüse, das ich im Schrebergarten Ding. Was kann ich irgendwas machen? Ja, du kannst die oberste Schicht bei den Gemüsebeeten kannst wegschieben, am besten in ein Gebüsch hinein. Und dann kannst du dort strahlenfreie Karotten ziehen oder ähnliche Sachen. Oder es ruft einer an und sagt, ja, ich habe eine Frage, ich habe da eine Reise gebucht nach Polen und was soll ich da machen? Entschuldigung, wie alt sind Sie? Ja, 60. Okay, ja, Sie werden wahrscheinlich keinen Nachwuchs mehr zeugen wollen. Dann ist einmal die genetische Problematik fällt dann weg. Meiden Sie frisches Gemüse oder das und das, aber ansonsten brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Oder eine Frau ruft an und sagt, ja, sie ist da in den Regen gekommen und sie ist drauf gekommen, dass sie schwanger ist. Was soll sie machen? Soll sie abtreiben? In so einem Fall habe ich dann immer auch Berechnungen angestellt und ihr erklärt, wie gering das persönliche Risiko ist und dass sie sich da keine übertriebenen Sorgen machen soll. Weil für den Einzelnen ist das Risiko relativ klein. Aber wenn ich 1 Million Leute bestrahle, dann gibt es eben viele, die tatsächlich dann Opfer werden. Aber für den Einzelnen ist es gering. So, also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich konnte allen Fragen erfragen, konnte ich brauchbare Antworten geben. Aber bei der öffentlichen Debatte war es dann auf einmal ganz anders. Und dann fragt einer oder eine Frau und ich gebe ihr eine Antwort, die durchaus sachlich ist, aber beruhigend ist. Dann sind Leute empört gewesen über die Verharmlosung, die ich betreibe. Also es ist völlig klar, wie man es macht, macht man es falsch.
Es gibt aber auch, dass ich kann diese Zeitzeuge sagen, definitiv falsch liegen, wenn man jetzt verlautbart worden. Es war um den 1. Mai, der Text war so, gerade die Werte in Österreich fallen weiter und knapp sind fast Normalwerte. Und aufgrund dieser Nachrichten, die war echt losgetreten, aufgrund dieser Nachrichten, die ich dann plötzlich bei den ganzen Tag über die
Ja, und
Sie
aber auf das komme ich ja jetzt auch, ja. Wenn ich so informiere jetzt, dass ich dickfällige Leute problembewusst mache, dann kommen andere in Panikstimmung. Ja, was ist das Ergebnis? Daher tendiert die offizielle Information zur Verharmlosung. Nicht zuletzt, weil Maßnahmen zur Schadensverringerung teuer, kompliziert und zugleich unzulänglich sind. Und genau das. Man hat den 1. Mai, den Aufmarsch, hat man nicht behindern wollen und hat ihm einfach gesagt, das ist eh schon harmlos. Es kommt dann gleich noch eine andere Geschichte. Also, dieses Dilemma ist aber natürlich lösbar, indem man sachlich informiert, indem man sagt, es ist so und so und so und das Risiko hat ein bestimmtes Ausmaß und jeder muss selber entscheiden, wie er sich verhält. Es gibt die und die Maßnahmen, das Risiko zu verringern und so weiter. Aber ich wollte eben noch auf diese Fernsehstatement hinweisen von dem offiziellen Vertreter der Weltgesundheitsorganisation, der gesagt hat, ja, also die Strahlung ist zwar europaweit, aber weit unter der Gefährlichkeitsgrenze. Ne? Was nicht allerdings, das Krebsrisiko wird auch leicht erhöht, aber man muss ja bedenken, dass der Mensch nicht unsterblich ist. Was bedeutet das? Also ähnliche Sprüche sind von Gutachtern für die Kernenergie auch gekommen, zum Beispiel ein Professor Jacobi, den ich auch selber mehrmals erleben durfte, ein sehr gewiefter Gutachter für Atomkraftwerke. Und der hat auch nach Tschernobyl gesagt, sterben müssen wir schließlich alle. Und wer an Strahlenkrebs stirbt, kann nicht mehr an etwas anderem sterben. Und Einer meiner großen Vorbilder, der Professor John Goffman, ein Amerikaner, der viel publiziert hat über dieses Thema Niedrigstrahlung und so weiter, ein eminenter Fachmann war, der hat ihm auch einmal berichtet, bei einem Vortrag hat er eben über die Zunahme der Krebshäufigkeit durch Niedrigstrahlung gesprochen. Und da wurde ihm entgegengehalten, du Joe, Jake, was du da sagst, das klingt so ungut. Die Leute sterben ja nur ein bisschen früher einfach. Ne? Und da hat er drauf gesagt, ja, man kann doch die Strahlung nicht verharmlosen, nur weil sie den Menschen nicht zweimal umbringen kann. Ne? Genügt ja. Der hat nur ein Leben. Ne? Und was würde man sagen, wenn ein Meuchelmörder sagt, ja, bitteschön, der hätte sowieso sterben müssen, ne? Der ist halt jetzt ein bisschen früher gestorben. Noch. Ne? Also, das ist die ethische Dimension dieser ganzen Dinge. In Österreich kann man eben sagen, da hat es eine Umwertung aller Werte gegeben. Frischgemüse, na, um Gottes Willen, Vorsicht, es ist verseucht. Tiefkühlware, Konserven, ja, das ist unbedenklich. Damals hat man auch heimisches Obst, na, Vorsicht. Nicht? Man hat zum Beispiel Stachelbeeren oder Ribiseln, die haben gerade geblüht zu dieser Zeit. Und da war die Blüte war radioaktiv verseucht. Und dann, wenn die Frucht entstanden ist, war dieser Blütenrest, der auf einer Stachelbeere oder auf einem Ribisel drauf ist, der war, hat die Hauptradioaktivität noch beinhaltet. Also heimisches Obst, Vorsicht. Importware aus Südafrika ist empfehlenswert. Damals hat es den Boykott gegen das Apartheid-Regime gegeben. Ne? Aber wunderbar, Südafrika super. Fleisch von Biobauern, um Gottes Willen, die füttern die Tiere mit eigenem Futter. Das ist radioaktiv verseucht. Fleisch aus Massentierhaltung mit Importfutter gefüttert, ja, das ist unbedenklich. Das nehmen sie. Freilandhühner natürlich, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Massentierhaltung mit Import- und Industriefutter ist gut. Vollkornbrot bedenklich, weil das ganze Korn enthalten ist. Weißbrot unbedenklich. Die biologische Landwirtschaft ist natürlich besonders geschädigt worden damals. Erstens einmal eben aus diesen Gründen vorher und dann, weil natürlich die Kundschaft der Biobauern besonders empfindsam war und gesundheitsbewusst sich ernährt und ganz konsequent sozusagen diese Dinge vermieden haben. Die Kunden sind überdurchschnittlich gesundheitsbewusst. Und die Produkte wurden besonders belastet, weil die Futtermittel aus eigenem Anbau stammen. Ja, damals hat man auch natürlich dramatische Fehler gemacht. Ja, zum Beispiel Milch. Ja, die Milch wird ja von den Bauern zusammengesammelt in Molkereien und dann hat man dort gemessen und unter einem bestimmten Belastungsgrad hat man die Milch verwenden dürfen. Also das sind aber auch alles willkürliche Werte natürlich. Nicht? Wenn das ein zugelassener Wert war, heißt das nicht, dass der unschädlich war, sondern der war halt so festgesetzt, dass er noch praktisch erfüllbar ist. Und alles, was über diesen Wert war, ist dann weggeschüttet worden und vernichtet worden. Und da war natürlich auch jetzt der Fehler. Man hätte viel detaillierter messen müssen und hätte jetzt zum Beispiel stärker belastete Milch. Nicht? Man muss sich vorstellen, jetzt hat es da im Bergland da gerade geregnet. Also von der einen Milchwirtschaft ist es viel stärker belastet als von einer anderen. Da hätte man das stärker belastete ausscheiden müssen. Und nicht zuerst zusammenmischen alles. Also, aber gut, das sind auch. In Weißrussland hat man jahrelang große Beträge zur Milderung der Strahlenbelastung ausgegeben. Und zwar zum Beispiel im Kalidünger, weil Cäsium-137 als ein Element oder Radionuklid mit 30 Jahren Halbwertszeit ist im Fleisch, in der Milch immer gewesen. Aber es ist ja ein Erdalkali, ein Alkalimetall und dem Kalium verwandt. Und wenn ich jetzt stark Kali dünge, dann ist die Aufnahme von Radiocäsium in die Nahrung, also wenn ich im Landbau betreibe, ist die viel geringer. Ne? Also die Pflanzen reichern ja aus dem Boden die Substanzen an, die sie brauchen. Und wenn ich jetzt sozusagen das bisschen Cäsium verdünne mit Kalium, dann ist die Belastung durch das Cäsium im Fleisch, in der Milch und so weiter wesentlich geringer. Umsiedlungen sind natürlich auch gemacht worden. Und dazu ist auch natürlich zu sagen, dass man lange Zeit gar nicht gewusst hat, wie radioaktiv eine bestimmte Gegend verseucht ist, weil man ja jetzt rund um Tschernobyl und in Weißrussland und so weiter nicht flächendeckend überall messen konnte. Und eben die Belastung ganz verschieden war. In der Nähe von Tschernobyl oft viel geringer als 100 Kilometer weiter entfernt irgendwo. Und das heißt, man ist dann oft drauf gekommen, ja, also in dem Dorf ist die Belastung eigentlich relativ hoch, aber die Leute haben bisher eh schon so viel Strahlung abgekriegt, dass jetzt der Übersiedlung weniger effizient ist und so weiter und so fort. Also da hat es Gesundheitsschäden, medizinisches Ding. Die Behörden sind überfordert gewesen. Jetzt muss man sich vorstellen, viele Menschen, die in der Gegend in einem Dorf gewohnt haben, haben ein relativ überschaubares und zwar bescheidenes, aber gutes Leben geführt. Und dann werden sie irgendwo abgesiedelt, kommen in irgendwelche Notunterkünfte, werden von den dortigen Leuten oft wie Aussätzige behandelt, weil sie mit Strahlenbelastung daherkommen und verschiedene, ja, also Misstrauen begegnet man ihnen. Und daher ist völlig klar, dass die Leute sich nicht wohlgefühlt haben und viele haben dann beschlossen, sie gehen wieder zurück, weil zu Hause war es doch schöner und die Strahlung, naja, das werden wir auch nur überleben, so auf die Art oder viele speziell ältere Leute, die dann gesagt haben, ich bin eh schon alt und meinen Lebensabend will ich eher wieder zu Hause verbringen, als dass ich da irgendwo in einer Notunterkunft vegetiere. Und ich habe da meinen eigenen Garten und mein eigenes Gemüse und so weiter, meine Hühner. Und da sind viele zurückgegangen. Und da haben dann die Behörden auf einmal festgestellt, mein Gott, da können wir nichts machen. Und das ist eigentlich ungut, aber damit es nicht so ungut ausschaut, sagen wir einfach, es ist eh schon nicht mehr so gefährlich. Nicht? Und damit hat man dann diese Rückwanderung sogar beschleunigt. Also man sieht, es gibt da so viele Probleme in der Information.
Also ich habe jetzt mehrere Probleme, vielleicht auch hatten wir schon Strahlungsbelastung tatsächlich vorzustellen. Das Bild mit der Tinte von Leuten, aber dann wasche ich die Tinte ab und ist ja im Wasser.
Bitte.
Naja, wie kann ich tatsächlich dekontaminieren? Wie kann ich tatsächlich Erde, Sie haben gesagt, so im Schrebergarten, sondern die Empfehlung,
Ja,
oben auf
dann.
der Erde schieben, ja, ein bisschen unter den Busch, man sieht es ja auch weiter als Grundwasser und dann es wird durchgefiltert, es ist trotzdem giftig.
Ja, so viel ist es ja nicht. Es ist eine hauchdünne Schicht, die da jetzt radioaktiv verseucht ist.
Und auch die dürfen die fetten roten Streifen da. was Sie vorhin auf der Karte gesehen haben. Also wie wird damit, ja, wie wird da.
Ja, im Grunde genommen muss man sagen, ist man eh hilflos gegen diese Sachen. Nicht? Sie müssen sich vorstellen, wenn es radioaktiver Regen und jetzt ist das ganze Dach radioaktiv verseucht, das sind vielleicht Dachziegel, in denen stellen Sie sich wieder immer die Tinte vor. Nicht? Und da war ja das Unzulängliche war, dass man eben davon ausgegangen ist, ja, also wenn da jetzt das Dorf verseucht ist und so weiter, da komme ich jetzt mit einem Feuerwehrwagen und spritze das ab und damit ist das gesäubert und rinnt halt irgendwo im Boden und das Haus ist relativ sauber. Ja, so ist es eben nicht. Aber der Juli hat eben, also diese groben Maßnahmen haben nicht funktioniert, aber der Juli hat eben schon auch erzählt, wenn man Leuten beigebracht hat, wie man etwas doch einigermaßen dekontaminieren kann, dann haben sie mit sehr viel Fleiß und Aufwand auch was zusammengebracht.
Wasser und dann das Wasser mit
Das
dem.
Wasser, das muss dann irgendwo halt auch abgeleitet werden. Wir haben ja, das war zum Beispiel auch die Problematik, was tue ich mit der Molke, die anfällt, die war stark mit Radiocäsium belastet. Und die hat man in die Donau eingeleitet an manchen Stellen, da haben sich manche Leute ungeheuer aufgeregt. Und ich habe mir gedacht, ja, eigentlich ist das durchaus vernünftig, weil die Gegend sozusagen die Belastung, die über eine große Fläche gekommen ist, die ist dann auch nur teilweise in den Fluss gekommen. Also es ist, kann das jetzt nicht genau sagen, aber im Grunde genommen ist alles, was man macht, nicht zufriedenstellend. Also es gibt keine wirklich guten Lösungen. Jetzt bei Fukushima ist es ja genauso. Die haben den Pazifik, wo ein großer Teil der radioaktiven Aerosole Gott sei Dank über den Pazifik gedriftet ist und nicht auf die großen Städte hin. Wenn der Wind anders gegangen wäre, wäre das katastrophal geworden mit Tokio zum Beispiel. Aber zum Glück ist es in Richtung Ozean. Und jetzt haben sie auch jede Menge radioaktiver Stoffe in irgendwelchen Containern und abgetragene Erde in großen Plastikcontainern und riesige Lager von diesem ganzen Zeug. Und irgendwo muss das hin. Ne? Aus der Welt schaffen kann ich es nicht. Wie kann es in den Ozean, wo es dann doch wieder besser verbreitet wird als am Festland? Also es ist ein Dilemma, was man macht mit dem Zeug.
Von Thema Umstände, aber 1987 eigentlich ist noch relativ eigentlich auch ein Windlager bringen müssen. Die Erde von Garten genauso wie irgendwelche Reste, mit denen ich etwas habe. Das wäre meiner Meinung nach der richtige, natürlich nicht machbar. Stattdessen setze ich noch auf den Verdünnungseffekt, habe ich das richtig verstanden?
Ja. Na, das ist generell ja das Prinzip. Ne? Da gibt es ja den schönen Spruch, Dilution is no solution for pollution. Also, und die Geschichte wird eben immer nach den praktischen, praktikablen Möglichkeiten eingeteilt. Ne? Wenn man jetzt sagt, es wird bei so einem Atombetrieb, werden schwachaktive Abfälle, also sozusagen in der Abluft ist zum Beispiel Tritium drinnen. Ne? Ja, das kriege ich nicht raus aus der Abluft. Jetzt sagt man ja, das, was ich nicht abtrennen kann, das verdünne ich und erkläre das dann als harmlos und blase es hinaus. Ne? Das ist aber nicht harmlos. Und Die Dinge, die in konzentrierter Form anfallen, da ist es dann einfacher zu sagen, ja, die versuche ich jetzt einzuschließen in verschiedene Materialien und dann endzulagern. Ja, aber das sind natürlich auch Probleme und mich hat das natürlich sehr früh schon motiviert, dass ich eben gesagt habe, wie kann man verantworten der Nachwelt, diese Altlasten zu hinterlassen. Nicht? Weil wenn man fragt nach modernen Terminologies, Kernenergie nachhaltig, man muss sagen, ja, was die Verwendbarkeit betrifft, nicht, weil es erschöpfliche Rohstoffe sind. Irgendwann ist das brauchbare Uran verbraucht. Aber nachhaltig ist es in zweifacher Hinsicht, was radioaktive Verseuchung betrifft und was Gesundheitsschäden betrifft. Und da werden noch in 1000 Jahren werden noch Leute an Strahlenkrebs und an genetischen Schäden leiden und sterben. Also das ist eine ganz klare Geschichte. Ja, und wie so manche Leute denken, auch ein Zitat, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Ich habe in einer der vielen, vielen Diskussionen, die ich geführt habe, habe ich so einen Atomfreund gefragt, ja, wie kann man es verantworten, der Nachwelt diese unlösbaren Abfallprobleme zu hinterlassen. Ich würde es gar nicht gerne haben, wenn meine Kinder in einer Welt aufwachsen, wo es keine Probleme mehr zu lösen gibt. War die Antwort. Ja. Das Volk der Sami ist schwer betroffen gewesen. Die Rentiere waren stark radioaktiv verseucht. Und da hat es erschütternde Aufnahmen gegeben mit Militärhubschraubern, hat man die umgebrachten Rentiere abtransportiert. Riesige Netze mit Rentieren sind mit Hubschraubern abtransportiert worden. Und jetzt ist eines natürlich, das war auch schon früh erkennbar bei den Atombombenversuchen, da hat ja der radioaktive Fallout gerade im hohen Norden, die Flechten, die einen großen Teil des Bestandes bieten und von denen die Rentiere sich auch im Winter ernähren, von den Flechten, man spricht ja von Rentierflechte, die waren stark kontaminiert vom radioaktiven Fallout, von den Atombombenversuchen. Und da haben immer im Frühjahr haben die Rentiere eine höhere Radioaktivität im Fleisch, in der Milch gehabt. Und das hat sich dann aber wieder abgebaut. Und man spricht ja von der biologischen Halbwertszeit. Also wenn man jetzt zum Beispiel Radiocäsium zu sich nimmt, dann geht das in den Körper über natürlich. Aber es wird auch wieder ausgeschieden. Und jetzt kann man mit nicht radioaktiver Fütterung, kann man jetzt so Rentiere, die eine stärkere Belastung erfahren haben, die kann jetzt eine Zeit lang mit sauberem Futter füttern und dann ist das Fleisch wiederum ärmer an Cäsium. So, und die Sami waren jetzt mussten wochenlang vor der Schlachtung mit strahlenfreiem gekauftem Futter versorgt werden. Also sie haben auf einmal Geld gebraucht, das vorher nicht gebraucht haben. Und da hat man ihnen natürlich auch geholfen vom Staat her, aber aus einem freien Volk ist ein politisch abhängiger Subventionsempfänger geworden. Also auch das ist sozusagen ein Effekt des Unfalls gewesen, der bemerkenswert ist. Ja, und Pripyat hat dann die Natur begonnen, die Gegend wieder zurückzuerobern. Da im Hintergrund sieht man die Kraftwerksruinen, ein Kindergarten, das einstige Theater, eine Schule in Pripyat und ein Friedhof verseuchter Fahrzeuge, kontaminierte Hubschrauber. Ja, und dann gab es natürlich auch Folgen für die Gesundheit in all diesen Regionen. Und Schilddrüsenkrebs ist eine wichtige Strahlenfolge gewesen, weil die Schilddrüse sammelt ja Jod, braucht ja für das Schilddrüsenhormon Thyroxin, braucht sie ja Jod. Und das wird angereichert aus der Umgebung. Und jetzt war natürlich diese Verseuchung mit Radiojod hat dazu geführt, dass die Leute eine hohe Schilddrüsenbelastung gehabt haben. Um das zu verhindern, muss man vor der Belastung mit Radiojod Jodtabletten schlucken. Und dass die Schilddrüse sozusagen sich mit nicht radioaktiven Jod einmal voll ladet und dann ist die Aufnahme von radioaktivem Jod geringer. Und daher müssen eben auch für den Fall eines Unfalls mit Radioaktivität müssen Jodtabletten vorrätig gehalten werden. Und da gibt es aber auch eine ganz tolle Dokumentation, wo eine sehr gescheite und eloquente Journalistin nachfragt in Deutschland bei Kindergärten und Schulen in der Nähe von Atomkraftwerken, was passiert im Falle eines Unfalls. Wie schaut es da aus? Was machen Sie da mit den Kindern? Wie schaut es mit Jodtabletten aus? Wo sind die? Haben Sie die in der Schule? Nein, haben wir nicht. Die werden uns dann zugeteilt. Aha. Wie funktioniert das? Und so weiter. Und da stellt sich dann heraus, das kann alles nicht funktionieren. Ich habe auch einmal einen Alarmplan und Notfallplan für das Kraftwerk Fessenheim im Elsass in die Hand bekommen. Und das ist so ein Art Telefonbuch, so ein Ding, ja. Und da genügt es, wenn man da ein bisschen blättert drinnen, um klar zu werden darüber, kann nicht funktionieren. Das kann einfach nicht funktionieren. Ich habe ja selber auch im Reaktorzentrum einmal so eine Alarmübung mitgemacht. Ja. Da hat man eben gespielt, ja, jetzt gibt es Alarm und jetzt müssen Sie alle in irgendwelchen Räumen einmal verschanzen und dann erfahren Sie, was weiter zu tun ist und so weiter. Ja. Also uns hat man damals irgendwo vergessen und nachher war allen klar, beim nächsten Alarm, also das Wichtigste ist, dass man eine Drahtschere hat und gegen den Wind flüchtet vom Reaktor und beim Zaun sich ein Loch macht und schaut, dass man rasch weiterkommt. Das ist die bessere Methode. Ja, also jedenfalls hat Schilddrüsenkrebs hat zugenommen. Ich gehe da jetzt nicht in die Details ein. Aber was eben ganz wesentlich ist, dass die Schätzungen eben immer verschieden sind. Die Folgen sind die gering oder schwerwiegend. Und zwar hat die Internationale Atomenergieorganisation, die IAEO, mit Sitz in Wien, dort sind die offiziellen Vertreter der Atomwirtschaft drinnen von den verschiedenen Ländern und die sind eigentlich ausnahmslos der Ansicht, dass die Atomenergie super ist und sauber ist und dass man die Gefahren übertreibt. Ja, warum übertreibt man es? Ja, weil man halt nichts davon versteht und so weiter. Und die Leute haben halt Angst, Strahlung kann man nicht sehen, die fürchten sich leicht, ne? Aber es ist nicht so schlimm, das Ganze. Und die offizielle Vertretung behauptet eben, dass es halt da im höchsten Fall gibt es europaweit im Laufe der nächsten Jahrzehnte 4000 Krebsfälle zusätzlich. Der beste und erfahrenste Strahlenmediziner, der John Goffman, der viele Jahre diesem Studium Niedrigstrahlung und Krebs gewidmet hat, solche Wälzer darüber geschrieben hat, der ist auf ungefähr 200.000 Krebsfälle gekommen in den kommenden Jahrzehnten europaweit. Also da gibt es ganz verschiedene Positionen, je nachdem, von welcher Seite man das sieht. Bei der Gelegenheit möchte ich Ihnen zur Auflockerung eine Begebenheit erzählen, die mir immer noch Spaß macht. Es gab bei der Internationalen Atomenergieorganisation einen Strahlenmediziner, den Professor Herbert Vetter. Der hat auch ein Buch geschrieben, Zwickmühle Zwentendorf. Und der war ein glühender Verfechter der Atomenergie, aber gleichzeitig auch ein Mitglied von IPPNW, International Physicians for Prevention of Nuclear War, also gegen den Atomkrieg. Und der hat eben zum Beispiel ungefähr 1971, 72, hat er in einem Interview erklärt, dass die Verbreitung von Angst vor Atomkraftwerken halt was ganz Ungutes ist, nicht? Diese Leute, die der Bevölkerung Angst machen vor Atomenergie, das ist was ganz was Gefährliches, weil wir wissen ja, dass Angst krank macht. Und diese Angstmache vor der Atomenergie, die bringt mehr Gesundheitsschäden, als je bei einem Unfall möglich sein können. Ja, das war mal seine Aussage. Und ich habe damals ihm auch eine Polemik verfasst und habe gesagt, dass sozusagen die Angst, wie war das? Ja, also das. Ja, das bringe ich jetzt im Moment nicht so richtig zusammen, aber dass man jedenfalls dass auch geringe Strahlendosen genetische Schäden verursachen können, aber dass Genschäden aus Angst mir nicht bekannt sind, so auf die Art war die Argumentation. Aber jedenfalls dieser Herbert Vetter, es wurde mir erzählt, der hat bei einer Versammlung österreichischer Wissenschaftler, hat er eben erklärt, ja, hat ein, na, Moment, anders war es, eine Versammlung der Vereinigten österreichischen Wissenschaftler, da hat ein Philosoph, der Professor Heindl, hat ihm gesagt, ich habe da neulich ein Buch gelesen von einem Strahlenmediziner, das hat den Vetter ihm gemeint, und der schreibt, dass Strahlung gar nicht so schädlich ist. Und daraufhin hat der Strahlung gar nicht so schädlich ist. Und darauf hat ein anderer gesagt, na ja, der ist ja bei der Internationalen Atomenergieorganisation angestellt. Und da hat der Philosoph gesagt, ja, was hat das damit zu tun? Das bei der Internationalen und erklärt, dass die Strahlung harmlos ist. Und da hat der Professor Walter Uhrl, ein Pflanzenphysiologe, der ein sehr scharfes Mundwerk hatte, hat gesagt, wir wollen so einen Spulwurm klar machen, dass Scheißdreck was Grausliches ist. Der ist bei der IAEO, bei der Internationalen Atomenergieorganisation angestellt und erklärt, dass Strahlung harmlos ist. Also das ist meiner Meinung nach ein sehr gekonnter Kommentar. Ja, also nach verschiedenen Untersuchungen kann man eben sagen, mehrere hunderttausend Liquidatoren sind strahlenbedingt erkrankt. Man hat ja dort tausende und abertausende Leute durchgeschleust. Und da kann man wieder erkennen, wenn im Westen so ein Unfall passieren würde, man könnte gar nicht so herangehen wie die Leute damals in der Sowjetunion, die sind einfach abkommandiert worden und hingeschickt worden. So etwas geht ja nicht. Schilddrüsenkrebs, Fehlbildungen, Säuglingssterblichkeit. Also jedenfalls gibt es ohne Zweifel beachtliche gesundheitliche Folgen. Ja, jetzt kann man sagen, was steckt hinter der Verharmlosung der Strahlengefahren? Und das ist die mit allen Mitteln geschaffene und aufrechterhaltene Wirklichkeit, in der die professionellen Atomkraftbefürworter leben. Mir ist das auch passiert einmal bei einem Workshop bei der IAEA. Da hat man verglichen, da ging es darum, das Thema war gesundheitliche Schäden von Energieerzeugungsmethoden. Und da haben die Herren von der IAEA dort gesagt, ja, also bei Kohlekraftwerken, Kohlebergbau, da gibt es eben Statistiken, wie viele Bergleute da umkommen und so weiter. Und bei der Kernenergie ist sozusagen die Bilanz eine viel bessere. Nicht? Also aus Strom, aus Kernenergie, da gibt es viel, viel weniger Todesfälle. Also das ist der gesündeste Ort, Strom zu erzeugen. Ich habe mir damals den Spaß gemacht und habe mich zu Wort gemeldet und habe gesagt, ja, aber es wäre doch eigentlich sinnvoll, da auch die Strahlenspätschäden einzubeziehen in diese Rechnungen und nicht die tödlichen Industrieunfälle nur zu nehmen. Wenn man sagt, wie viele Leute kommen bei einem Atomkraftwerk, das betrieben wird, wie viele Leute sterben dort plötzlich durch irgendwelche Unfälle, nicht? Viel weniger als in Kohlebergbau und so weiter. Aber da müsste man den Uranbergbau und alles auch noch dazu zählen. Aber jedenfalls war die Reaktion, ja, das ist ein interessanter Vorschlag, aber da wird es dann sehr unsicher und kompliziert und da gehen die Zahlenbasis ist da nicht so abgesichert. Und daher bleiben wir lieber bei den sofort Toten in der Industrie, bei den tödlichen Unfällen.
Da gab es ja vor einigen Wochen diese schwachsinnige Stellungnahme von gewissen Steinhauser Materien wie den Lenz, das man geht aus, aber das Arbeit immer geboten. Den Link habe ich dir auch geschickt, der hat verglichen Solarstrom mit Atomkraft. Und sagt, Solarstrom ist gefährlicher, weil da beim Montieren der Paneele so viele Leute vom Dach fallen.
Ja.
Das hat man in der Interview angehört. Das war so, so ein Zeichen, dann zeige ich zwei oder sogar aufregend.
Ja. Ja, naja, gut, da verlieren wir uns jetzt in den Steinhauser kenne ich und es gibt ja da viele Leute, die sich da betätigen. Einer davon ist ja auch der, wie heißt der mein Freund, der Gruber. Der Werner Gruber, der von den Science Busters ist. Und der hat ja besonders, naja, wie soll ich das sagen, ungute Argumente. Ich habe ja einmal geglaubt, ich muss in den Fernseher reinspringen, wie er. Da haben Leute erklärt, eben, wie problematisch es eben doch ist, diese radioaktiven Abfälle mit langen Halbwertszeiten, also wo so Transurane drinnen sind, Plutonium mit 24.000 Jahren Halbwertszeit und so weiter, also diese Langzeitproblematik. Daraufhin hat der Gruber erklärt, ja, das ist ein völliger Blödsinn, nicht? Weil es gibt Methoden, dass man diese Transurane umwandelt in kurzlebige Dinge, kurzlebige Nuklide und dabei wird sogar noch Energie frei. Ne? Was haben Sie da drauf? Das ist super, ne? Also kein Problem mehr. Nicht? Aber worum geht es da? Wenn ich Plutonium habe und das in einen Teilchenbeschleuniger gibt, dann kann ich das mit einem hohen Energieaufwand, kann ich das umwandeln. Ja? Es wird auch noch energiefrei dabei, ja? Aber die kann ich nicht nutzen. So, jetzt hätte ich den lieben Gruber, hätte ich gesagt, super. Machen Sie einen Kostenvoranschlag, was das kostet, die langlebige Radioaktivität, die mittlerweile in der Irischen See angereichert ist, von der Anlage Sellafield, wie man die Energie von diesen Dingen nutzt. Das Problem ist ja, wenn ich diese Transurane in der Hand habe, ja, erstens einmal ist das eine ungeheuer teure und energieaufwendige Methode, aber da muss ich es einmal haben. Und wenn ich es einmal habe, dann ist es ja nicht mehr das Problem, weil dann kann ich es in Beton oder Glas einschmelzen und irgendwo lagern. Das Problem ist das, was freigesetzt wird von den Anlagen, was hinausgeblasen wird. Also es ist das ein Argument, das einen anderen niedermacht, aber im Grunde genommen völlig, völlig irrelevant ist. Ja, also es ist ja auch eines klar, das muss man ja auch sagen, dass die Leute, die das machen, sind ja anständige Leute, das sind ja keine bösen Menschen. Und die glauben auch das, was sie da verkünden. Und ich habe das, glaube ich, eher erzählt, schon die Geschichte einmal, nachdem unser Buch Radioaktivität und Umwelt erschienen ist im Gustav Fischer Verlag. Sie finden das auch auf meiner Homepage. Das Buch 1975 erschienen. Habe ich die Einladung gekriegt zu einem Vortrag im Institut für Kerntechnik an der TU Berlin, also in der Höhle des Löwen sozusagen, zur Kritik der Emission kerntechnischer Anlagen. Und die Herren Nukleartechniker und Kernphysiker, die haben mit allen, mit höchster Intelligenz und Skepsis haben sie bezweifelt, dass niedrige Strahlendosen überhaupt gesundheitsschädlich sind. Und es gibt auch Publikationen in ihren Fachzeitschriften, wo ihnen das dargelegt wird von Strahlenschützern. Also da habe ich einen ganz erschütternden Bericht eben auch einmal gelesen von einem gewissen Pellerin, einem französischen prominenten Strahlenschützer, also im Nuklear-Establishment angesiedelt. Und der erklärte ihm, es ist völlig blöd, es ist falsch, wenn die Kernphysiker mit diesen Atomgegnern zu diskutieren anfangen, da wertet man sie nur auf. Das ist alles Blödsinn, was die erzählen. Und erklärt mit ganz falschen Argumenten, die aber eingängig sind, dass niedrige Strahlendosen völlig ungefährlich sind. Und ich habe das damals einem deutschen Strahlenbiologie-Professor geschickt, diesen Text aus der Fachzeitschrift Atomwirtschaft, Atomtechnik, und habe ihm geschrieben, also bin ja nicht die Autorität wie er, er ist ja ein leibhaftiger Professor, und er soll da sozusagen eine Erwiderung schreiben. Und der hat gesagt, das ist derartig hanebüchener Blödsinn, was dort steht, da blamiert es nur, wenn er dazu Stellung nimmt. Aber die Kerntechniker haben das geglaubt. Und ich habe dann am Schluss, ich habe der Professor Memmert, der Chef der Vorstand des Instituts für Kerntechnik an der TU Berlin, der hat mich dann noch zum Bahnhof begleitet und sich bedankt, dass ich da gekommen bin und so weiter. Und ich habe dann gesagt, Herr Memmert, ich schicke Ihnen gern die wissenschaftlichen Arbeiten, die das begründen, was Sie mir nicht glauben wollen. Lieber nicht, Herr Weiß. Das will er gar nicht wissen, weil er hat sein ganzes Leben hat er dieser Technik gewidmet und im guten Gewissen. Und der will nicht, dass sein, will eher Bewusstseinsverweigerung betreiben. Und das ist eben meiner Meinung nach ein Mangel an intellektueller Redlichkeit. Und das habe ich ja, den Begriff habe ich Ihnen schon einmal erklärt. Ja, da, nämlich, dass man sauber und kritisch denken soll und sozusagen nicht schlampig denken soll. Ja, und jetzt vielleicht ein harter Satz. Es ist nicht zu erwarten, dass die Befürworter sich und der Öffentlichkeit eingestehen, dass sie Beihilfe zur fahrlässigen Masseninvalidisierung und Tötung leisten. Und das kann man einfach nicht verlangen. Und jetzt gibt es eben einen juridischen Tatbestand, das nennt man den Dolus Eventualis. Schuldhaftes Verhalten ist gegeben, wenn jemand eine Gefahr für Dritte billigend in Kauf nimmt. Und dabei ist es unerheblich, ob die Schädigung mit Absicht erfolgt ist. Und das ist eine ganz fundamentale Sache, die wäre in vielen, vielen Fällen anwendbar. Ob das jetzt Chemieindustrie ist, Anwendung von Pestiziden, Gentechnik in der Landwirtschaft, wo man Biolandwirtschaft schädigt, vieles, vieles, vieles. Und jetzt sozusagen im Hinblick auf Umweltethik natürlich auch unser Verhalten. Nicht? Weil wir nehmen billig in den Kauf mit unserem Lebensstil, dass Biodiversität abnimmt, dass die Ressourcen verknappen, dass dem Klimawandel nicht mit nötigem Einsatz entgegengewirkt wird. Wir nehmen Schäden an den folgenden Generationen mehr oder weniger billig in den Kauf. Auch wenn wir versuchen, was dagegen zu machen, aber wir tun zu wenig. Was waren die Lehren aus Tschernobyl? Atomkraft birgt ein ungeheures Katastrophenpotenzial und im Ernstfall sind die Menschen hilflos. In demokratischen Ländern mit Atomkraft haben Mehrheiten für einen Ausstieg plädiert. In Italien zum Beispiel ist es auch passiert. Aber die Betreiber haben diese Lehre natürlich nicht gezogen. Zu sehr sind sie Gefangene ihres Systems. Sie haben nur die Propaganda etwas angepasst. Und wie gesagt, bei uns kann das nicht passieren, weil wir ganz andere Reaktoren haben. Ja? Und die können aber natürlich wieder andere Unfälle haben, wie man in Fukushima gesehen hat. Ja, ein Unfall wie in Tschernobyl kann im Westen nicht passieren. Die Folgen der Katastrophe sind ja viel geringer, als zu erwarten war. Die Akte Tschernobyl kann geschlossen werden. Atomkraft ist notwendig, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Ja, im März 2011 ist dann in Fukushima passiert. Da war das große Erdbeben und dann ein Tsunami. Und diese große Tsunamiwelle hat Anlagenteile dieser Atomkraftwerke beschädigt. Also die Notstromaggregate sind sozusagen überflutet worden, die waren außer Betrieb. Man hat dann natürlich abgeschaltet, aber ein abgeschalteter Reaktor, der erzeugt immer noch sehr viel Wärme, weil die Produkte der Kernspaltung ihrerseits radioaktiv sind und noch sehr viel Wärme produzieren. Und da muss gekühlt werden. Und die Kühlwasserpumpen, die brauchen Strom. Und wann der Strom ausfällt, und die Notstromdiesel nicht funktionieren, dann wird die Geschichte immer heißer, heißer, heißer. Und irgendwann fangen die Brennelemente an zu schmelzen und vergasen. Und dann hat es zum Beispiel auch eine Explosion gegeben. Da ist lang gerätselt worden, was war da die Ursache. Aber das kann durchaus in einem Brennelementbecken gewesen sein, wo man abgebrannte Brennelemente lagert, die immer noch heiß sind. Und wenn dort das Wasser verdampft und das fängt an zu schmelzen, dann können auch überkritische Konstellationen entstehen, wo es wieder Kettenreaktion gibt und eine milde Explosion. Und das war eben dann Fukushima. Und so schaut's dann, so schauen dann solche Anlagen aus. Und jetzt kann man einfach sagen, Atomkraft hat sich nicht bewährt. Ist sozusagen eine schlichte Diagnose. Aber jetzt wird ja dann erklärt, dass Atomenergie gegen den Klimawandel wichtig ist. Und im Oktober 2019 gab es in Wien bei der IAEA eine internationale Konferenz über Klimawandel. Und da heißt es im Vorspann: Climate change is one of the most important issues the world is facing today. Nuclear power can make a significant contribution to reducing greenhouse gas emissions worldwide, while at the same time fulfilling the increasing energy demands of a growing world population and supporting global sustainable development. Nuclear power has considerable potential to meet the climate change challenge by providing electricity, district heating, and high temperature heat for industrial processes, generated with almost zero greenhouse gas emissions. Also, Kernenergie, ganz wichtig. Aber da muss man mal nachfragen. Wenn ich die fossile Energie, die derzeit verwendet wird, substituieren möchte durch Atomkraft, ja, wie viele Atomkraftwerke brauche ich da? Und die Antwort ist sehr viele. Ich muss die Kapazität, die Nukleare, die muss mehrmals verdoppelt werden. Wie rasch können Atomkraftwerke gebaut werden? Ja, da weiß man also, die letzten Erfahrungen sind nicht gut. Das dauert immer viel länger, als man glaubt. Aber 10 Jahre ist so ungefähr ein brauchbarer Wert. Das kostet das Ganze. Aber wie schaut der Nettoenergieertrag eines wachsenden Atomenergiesystems aus? Und da gab es schon in den frühen 70er Jahren gescheite Berechnungen. Ein britischer Physiker, Peter Chapman, hat das in einem Artikel auch veröffentlicht mit dem Titel The Ins and Outs of Nuclear Power, also der Input und der Output. Und er sagt eben, er rechnet jetzt mit Verdopplungszeiten und sagt, wenn ich jetzt, sagen wir, jetzt habe ich so viel Atomstrom und so viel Gesamtenergieverbrauch, um also wirklich jetzt das CO2, was da umgesetzt wird, zu ersetzen mit Atomstrom. Ja, da brauche ich einige Verdopplungsschritte. Wenn ich jetzt sage, 5 Jahre Verdopplungszeit, ja, dann sagen wir eben drei Verdopplungsschritte einmal mindestens. Also ich muss nach 5 Jahren doppelt so viel Uranbergbau haben, doppelt so viel Urananreicherung, doppelt so viele Kraftwerke in Bau nehmen. Nach 10 Jahren gehen die ersten in Betrieb, die ersten Atomkraftwerke, aber da muss ich schon wieder das Doppelte bauen. Also ich habe jetzt einen zunehmenden Energie- und Materialinput in das System. Und Chapman hat da immer ausgerechnet, bei unter sehr günstigen Annahmen für die Atomwirtschaft kommen aus so einem wachsenden System ein paar Jahrzehnte lang kommt da keine Nettoenergie heraus, sondern da wird ein gewaltiges Atomenergiesystem aufgebaut. Und dann schaut es aber aus, dann kommen wir sozusagen an die Grenzen brauchbarer Uranerze, weil je ärmer die Erze an Uran werden, umso größer ist der Aufwand, umso mehr Erze muss ich verarbeiten, umso größer ist der Energieaufwand. Und umso weniger rentabel wird die Geschichte. Und da gibt es dann auch wieder sehr gescheite Analysen. Da finden Sie auch den Link im Skriptum von Storm van der Löwen und Phil Smith. Die haben sich mit dieser Bilanzierung sehr genau auseinandergesetzt. Und er kommt dann ungefähr zu dem Schluss, würde man allen Strom und da geht es jetzt wirklich nur um die Elektrizität und nicht um Treibstoffe, die ja einen großen Teil ausmachen. Würde man alle Elektrizität aus Kernspaltung erzeugen, dann wären in 30 Jahren wären dann die abbauwürdigen Erze verbraucht. Und dann hätten wir, und von da an schreiben eben Storm van Leeuwen und Smith, ist das System dann so aufwendig, weil es mit mageren Uranerzen arbeiten muss, dass sozusagen bei dem System mehr Energie investiert werden muss, als herauskommt. Das heißt, es wäre dann gescheiter, die fossilen Brennstoffe gleich selber zu verbrennen, als über Kernenergie zu verwerten. Also, das zeigt in aller Klarheit eben auch, dass man bei solchen Propagandasprüchen, also die Kernenergie ist der Weg gegen den Klimawandel, muss man vorsichtig sein, weil wenn eben dieses System erst in ein paar Jahrzehnten unter guten Annahmen einen Nettoenergieertrag bringen würde, ja, dann kommt es für die Klimapolitik sowieso mal zu spät. Ja, bis dahin müssen wir schon was anderes gemacht haben. Und wenn sich dann herausstellt, nach ein paar Jahrzehnten, dann ist das brauchbare Uran verbraucht und ich habe da jetzt eine riesige Infrastruktur stehen, eine teure, in der enorm wertvolle Materialien gebunden sind, wegen ihrer radioaktiven Verseuchung nicht rezyklierbar sind, sondern weiteren Aufwand zur Lagerung und sicheren Isolierung verbrauchen. Also man sieht, und das ist eigentlich der Sinn, warum ich diese Geschichten erzähle, dass so einfache Parolen wie eben zu sagen, aus einem Atomkraftwerk kommt so gut wie kein CO2 heraus oder nur ganz wenig. Natürlich habe ich da allerhand Emissionen auch, allein schon den Notstrom, Diesel und allerhand andere Sachen. Aber und natürlich all das, was bei der Erzeugung, Herstellung der Materialien an fossiler Energie reingeflossen ist und so weiter. Und auch bei der Anreicherung des Urans, also ohne CO2 geht es ja nicht. Aber dass diese Argumente halt alle deswegen falsch sind, weil sie nur einen kleinen Ausschnitt aus der Problematik betrachten. Und wenn man das Ganze systematisch in einen großen Zusammenhang sieht, dann schaut das Ganze ganz anders aus. Ja, schon vor mehr als 100 Jahren hat ein Physikochemiker Wilhelm Ostwald sehr klar festgestellt, die dauerhafte Wirtschaft muss ausschließlich auf die regelmäßige Benutzung der jährlichen Strahlungsenergie gegründet werden. Die Sonne strahlt ja circa 10.000 Mal so viel Energie auf die Erde, als die gesamte Energiewirtschaft ausmacht. Also eine kluge Nutzung der Sonnenenergie muss auf jeden Fall ausreichen. Ich kann mich noch gut erinnern, auch an eine Veranstaltung, in Karlsruhe, dort ist das große Kernforschungszentrum, und da hat die Bürgerinitiative dort, der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz, hat einen Streit mit dem Kernforschungszentrum gehabt, weil da war an der Grenze war eine hohe Strahlenbelastung. Und da hat man ausgemacht, eine Podiumsdiskussion 4 gegen 4, 4 vom Kernforschungszentrum, 4 von der Bürgerinitiative. Und da hat man mich eingeladen für die Bürgerinitiative. Und ich muss dann auch sagen, das war eines meiner ersten Erfolgserlebnisse. Sie müssen sich vorstellen, dass man da Druck in der Magengrube hat, wenn man weiß, jetzt fahre ich nach Karlsruhe und dort sitzen die Top-Leute aus dem Kernforschungszentrum. Und in der Sendehalle des Süddeutschen Rundfunks wird 1,5 Stunden diskutiert. Und ich habe da die Spezialisten sozusagen als Diskussionspartner, den Chef dort, den Professor Wolf Häfele, eine Kapazität der Kerntechnik, weltweit anerkannt und so weiter. Ja, und da sind wir eben hingefahren, mein Freund und ich. Und wie wir empfangen worden sind vom Vorsitzenden der Bürgerinitiativen, der hat gesagt, Herr Weiß, Sie werden lachen, was ich Ihnen jetzt sage. Gestern haben wir die Teilnehmer von unserer Seite bekannt gegeben und da habe ich gesagt, Dr. Weiß. Und da haben Sie gefragt, der aus Wien? Und als ich ja gesagt habe, wollten Sie das Gespräch nicht mehr haben. Und gedacht, nein. Und daraufhin haben sie gesagt, ja, wenn ihr kneifen wollt, dann werden wir das entsprechend publik machen. Und daraufhin haben sie es doch gemacht. Ja? Und jetzt muss man sich Folgendes vorstellen. Bei so einer Diskussion hat man natürlich Lampenfieber. Also ich habe da immer einen Morgendruck verspürt. Und da wird man dann auch den Diskussionsgegnern vorgestellt. Nicht? Und der Professor Efele, ein ungeheuer gewichtiger, selbstsicherer Mann, habe ich gesehen, der hat leichte Schweißperlen auf der Stirn und hat ein bisschen gezittert sogar. Und dann habe ich gedacht, das schon her, der fühlt sich auch nicht wohl. Ne? Die haben von mir auch einen Respekt. Ich bin nicht das arme Würstel, sondern die haben schon gehört, dass da einer ist, mit dem man nicht so leicht zurechtkommt. Und da habe ich dann auf einmal das Gefühl gehabt, ich bin stark, ich vertrete meine Meinung hier. Und der muss die Kernenergie verteidigen. Und die haben ja gewusst, ich komme mit genetischen Effekten und sowas. Und auf das haben sie wenig zu entgegnen gehabt. Aber worauf ich hinaus wollte, ein großes Auditorium und da waren natürlich viele, viele vom Kernforschungszentrum drin. Und auf die Frage, ja, wo denn die künftige Energie für die künftige Energieversorgung herkommen soll, wenn man keine Kernenergie verwenden wird. Und da habe ich die Sonne genannt und da war dröhnendes Gelächter im Saal. Also Sonne, so was Blödes. Ne? Und in unserem Institut ist einmal es gab damals auch also es gibt ja die IASA, die International Institute of Applied Systems Analysis, also das Institut für Systemanalyse in Luxemburg. Und da war lange Zeit dieser berühmte Professor Wolf Häfele, der Vater des schnellen Brüters in Kalkar, der dann auch nie in Betrieb gegangen ist, Gott sei Dank, nach vielen Milliarden Investitionen, der war dort der Chef, der Häfele. Und der hat eben immer geschwärmt von riesigen Atomenergiekomplexen, womöglich auch auf Inseln, da hat man das Meer zum Ableiten der Abfälle und so weiter. Das war seine Vision, ja. Und da hat er dann immer gesagt, wenn, ja, gut, also jedenfalls der Häfele, der war dort der Chef. Und eines Tages ist zu uns in unser Institut damals ein Mr. Caputo gekommen, ein Solarexperte, der auch bei der JASA gearbeitet hat. Und der hat gesagt, das ist interessant. Es gibt so etwas, das hat er genannt Perception Gap. Also sozusagen eine Kluft der Akzeptanz, der Wahrnehmung, der Einschätzung. Und er hat gesagt, wenn er den Häfele fragen würde jetzt, welche Rolle kann die Sonnenenergie in der künftigen Energieversorgung spielen? Und der Häfele hat einen guten Tag, ist in Geberstimmung, dann wird er sagen 5%. Und er, der Solarexperte, der sagt, der kann sich locker 100% vorstellen. Aber der Nuklearmensch nicht. Der, also das sind eben auch so Dinge, die psychologisch interessant sind. Dass eben, wie schon früher betont und immer wieder als wichtig eingestuft, jeder Mensch lebt in einer anderen Wirklichkeit, die das Ergebnis von Kommunikation ist, von Information ist. Und die Leute eben, die Kernenergieleute, leben in einer anderen Welt, leben in einer anderen Welt. Die sind sich sicher, ja, die Kernenergie ist eine wunderbare Sache und ja, so ein Schritt hat einen Preis, klarerweise, nichts ist umsonst. Aber die Leute, die dagegen sind, die verstehen halt einfach zu wenig davon. Ja, das war Problemmultiplikator Kernenergie. Wir kommen jetzt dann das nächste Mal zu einem ganz anderen Problemmultiplikator, nämlich industrielle Landwirtschaft. Und jetzt haben wir noch ein paar Minuten und ich bitte Sie um Ihrerseits um Kommentare, Fragen. Gibt ja tausend Fragen, die damit im Zusammenhang stehen.
Gibt es irgendeine Forschung, was Strahlungsmüll mit dem Ozean macht? Weil die ganzen Atombomben-Tests, die alle im Ozean stattfinden, was, also was dann passiert in den Ozeanströmungen, in den Sedimenten, in den Fischen, in dem Plankton, in der weiteren Verkettung?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage und das ist eben Gegenstand der Radioökologie, Strahlenökologie. Und da habe ich sehr früh schon von einem russischen Wissenschaftler, von Polikarpow, ein dickes Buch über Radioökologie der Ozeane. Und da hat man natürlich sehr früh, hat man da schon Erfahrungen gemacht, wie eben Anreicherung passiert. Also es waren zum Beispiel frühe Erfahrungen, die Hanford-Anlage, die ein Teil des Manhattan-Projekts war zur Atombombenentwicklung, die liegt im Nordwesten der USA. Die Hanford-Anlage, der Hanford River, der mündet in den Pazifik. Und man hat dort Reaktoren gebaut, die man nur zur Plutoniumerzeugung verwendet hat und hat das Flusswasser zur Kühlung direkt verwendet. Kein hochreines Wasser. Und hat da eben jetzt durch den Neutronenfluss hat man nicht radioaktive Stoffe aktiviert, radioaktiv gemacht. Und da war dann zum Beispiel radioaktiver Phosphor und andere Elemente, die keine Spaltprodukte sind, aber Aktivierungsprodukte sind, die sind da mit dem Hanford River. Und da hat man zum Beispiel festgestellt, auf einmal bei einem Mitarbeiter der Hanford-Anlage, die ja getestet wurden, da hat man Urinproben genommen und verschiedenes andere, um zu schauen, ob sie Radioaktivität aufnehmen. Und da hat man eine starke Belastung, ich weiß jetzt nicht mit welchem radioaktiven Stoff, gefunden und hat herumgerieselt und dann ist man darauf gekommen, ja, der hat Austern gegessen aus dem Pazifik, die sozusagen angereichert haben, die Abfälle aus der Hanford-Anlage. Und da waren Dutzende Kilometer dazwischen. Und für mich ist eines auch klar, die Hauptbetroffenen der radioaktiven Verseuchung, ja, es ist ja auch klar gewesen, nach Atombombenversuchen, vor allem im Pazifik, hat man dann am Fischmarkt natürlich die radioaktiv verseuchten Fische gehabt in Japan. Und das ist natürlich auch jetzt nach Fukushima der Fall. Da muss kontrolliert werden. Aber aus meiner Sicht sind die hauptgefährdeten Organismen sind die Wale, weil die natürlich eine geringe Vermehrungsrate haben. Nicht? Sagen wir, ein Fisch, der tausende Eier legt, ja, wenn da ein gewisser Prozentsatz aus Strahlengründen geschädigt ist, ist das nicht so gefährlich, weil das wird ausgeglichen durch die Übervermehrung. Aber die Wale, die nur ein Junges kriegen und die lange, lange akkumulieren, die werden genetische Schäden erleiden und ich glaube, die Walpopulation wird mit Sicherheit leiden. Interessant ist zum Beispiel auch eine Grafik, die wir verwendet haben in unserem Buch. Es gibt ja eben die Empfehlungen der Internationalen Strahlenschutzorganisation für beruflich Strahlenexponierte. Die müssen natürlich mehr Strahlung aushalten, also denen muss ich mehr Strahlung zumuten. Das sind aber nur wenige. Dann gibt es eine geringere höchstzulässige Dosis für die Anrainer an Anlagen und für die Gesamtbevölkerung ist dann die Dosis am geringsten. Ja, weil da ist ja dann der Effekt am größten, weil das die große Zahl ist. Und Wasser, das für die beruflich Strahlenexponierten noch eine zulässige Radioaktivität hat, also die sie noch trinken dürften, ja, wenn man da Fischeier reingibt, hat man schon erkennbar Missbildungen. Ja, aber das sind alles Dinge, da weiß man auch noch viel zu wenig. Und die Altlasten sind natürlich gigantisch. Auch ja, beim Polikarpow kann man zum Beispiel auch nachlesen, dass es sind ja auch Atom-U-Boote gesunken. Die korrodieren dann und alles, was da drinnen ist an Radioaktivität, wird im Laufe der Zeit freigesetzt. Und um eben die Radioaktivität auf eine Konzentration zu bringen, die man sozusagen noch als höchst zulässig tolerierbar festgesetzt hat, wäre eine Verdünnung möglich, erforderlich, die, glaube ich, das innerhalb des ganzen Schwarzen Meers bedürfte. Also es ist beachtlich, was es da an hochradioaktiven Schrott gibt in diesen ganzen Bereichen, wo man U-Boote, Atom-U-Boote gebaut, gewartet und geserviced hat. Also da gibt es unglaubliche Altlasten. Und vielleicht empfehle ich Ihnen noch einmal das Buch, das mich sehr beeindruckt hat, Atoms and Ashes. Das ist ein Buch, Lochi, glaube ich, heißt der Autor. Und da werden einige der großen Strahlen, also Unfälle, einerseits bei Atombombenversuchen, wo man sich gewaltig verschätzt hat in der Wirkung, wo dann die Windrichtung anders war, wo man Gegenden verseucht hat und so weiter. Also ganz arge Geschichten und einige Reaktorunfälle werden da beschrieben, auch Tschernobyl. Und obwohl ich durch Julija Andrejew eigentlich sehr viel über Tschernobyl und die Folgen weiß, stehen in dem Buch also ganz erstaunliche Sachen drin, die ich nicht wusste. Also das ist wirklich eindrucksvoll, nicht? Und wenn man das Buch sich angeschaut hat, dann glaube ich, bestehen überhaupt keine Zweifel daran, dass die Atomenergie einfach eine unmenschliche Sache ist, die in keinster Weise verantwortbar ist. Ja, also es tut mir irgendwie leid, dass ich habe ja geglaubt, nach der Volksabstimmung über Zwentendorf, das Thema kann man abhaken. Es ist aber leider nicht so. Also es ist immer noch eigentlich so, dass man sagen muss, mit der Atomenergie werden wir noch lange leben müssen. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.